Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo, herzlich willkommen. Zum Podcast Lebensfragen begrüßt Sie Anja Schneider, Journalistin.
Bischof Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz.
Und Dr. Dörte Hansen, sehr erfolgreiche Autorin, 3 Romane, 3 Bestseller. Ihr aktuelles Buch heißt Zur See, aber auch ihr 2. Roman Mittagsstunde war jetzt wieder im Gespräch, denn er kam als Film in diesem Herbst in die Kinos mit Charlie Hübner in der Hauptrolle. Dörte Hansen ist aktuell die Stadtschreiberin der Stadt Mainz, eine wichtige literarische Auszeichnung. Und auch wenn sie jetzt immer wieder in Mainz zugegen ist, ist sie uns gerade zugeschaltet. Sie ist in Husum. Herzlich willkommen, Frau Hansen.
Ja, hallo und moin von der Nordseeküste.
Unser gemeinsames Thema: auf der Suche nach dem treffenden Wort. Frau Hansen, Sie erzählen in Ihren Büchern Geschichten, Sie packen quasi die Welt in Geschichten und Bischof Kohlgraf, Sie arbeiten tagtäglich mit den vielen Erzählungen, mit den Geschichten der Bibel, wie zum Beispiel der Weihnachtsgeschichte, und deuten sie. Damit sind Sie beide Teil einer langen Tradition. Seit Menschengedenken erzählen und deuten wir Geschichten. Das tun wir ja sicher, um uns zu unterhalten. Aber blicken wir jetzt auch mal darüber hinaus, Frau Hansen, wenn Sie ein Buch schreiben, wie Zur See, Mittagsstunde oder Altes Land, helfen Ihnen Geschichten auch, um sich selbst zu begreifen und die Welt zu begreifen?
Genau das ist, glaube ich, der Grund, warum ich diese Bücher schreibe. Ich erkläre mir schreibend die Welt, beziehungsweise ich versuche es. Jedes Buch fängt mit einer Frage an oder mit einer ganzen Reihe von Fragen. Bei Altes Land war es zum Beispiel die Frage: Wie wird ein Mensch heimisch und warum gelingt es manchen Menschen sehr gut, dieses Heimischwerden, und anderen nicht? Bei Mittagsstunde war es die Frage nach dem Verlust dieser dörflichen Struktur. Was ist uns da eigentlich passiert in diesen 50 Jahren? Und jetzt zu sehen, ist es die Frage, was zieht uns eigentlich alle ans Meer? Und ich habe eben durch meinen Beruf das Privileg, dass ich mich mit diesen Fragen, die mich immer wieder umtreiben, jahrelang befassen kann, jeden Stein umdrehen kann und tatsächlich Worte finden kann, um diese Fragen irgendwie zu bewältigen. Nicht, dass ich nachher alle Antworten hätte, das ist es gar nicht, aber es ist ein Prozess der Klärung. Ich glaube, ich erkläre mir schreibend die Welt.
Bischof Kohlgraf, hat da Dörte Hansens Metier und Ihres etwas gemeinsam?
Also ich glaube schon, weil auch die biblischen Bücher, wir reden ja von der Bibel nicht als einem Buch, sondern in der Bibel sind zig Bücher versammelt. Das heißt, mit sehr unterschiedlichen Kategorien, mit menschlichen Erfahrungen, die sehr unterschiedlich sind. Manche lesen die Bibel ja so als im Grunde Tatsachenbericht oder physikalischen Bericht, also Gott schafft die Welt in 7 Tagen. Ich sag mal auch immer den Jugendlichen, sollte der Schöpfungsbericht vom Anfang der Bibel ist im Wesentlichen eine Poesie, das ist ein Liebesgedicht an die Schöpfung sozusagen. Und so viele Erfahrungen, so viel menschliche Erfahrung, ich glaube, das macht den Reichtum der Bibel aus und sie verarmt, wenn ich darin nicht die Erfahrung der vielen Menschen suche.
Und ich glaube übrigens, dass wir eigentlich auch nur in Geschichten denken können, dass wir also uns generell die Welt erklären über Geschichten. Wir haben Geschichten über uns selbst, über die Menschen, die uns nahestehen, über die Dinge, die uns passieren. Ich glaube, dass wir die Welt auf diese Art und Weise sortieren. Kann das sein?
Da glaube ich, da bin ich fest von überzeugt. Also die Bibel ist eine Sammlung von solchen Geschichten. Und die jüdisch-christliche Tradition sagt, in diesen menschlichen Lebensgeschichten zeigt sich auch die Gegenwart Gottes. Das ist jetzt eine gläubige Interpretation, aber sie zeigt auch, wie vielfältig letztlich auch die Gotteserfahrung, die Glaubenserfahrung sein kann.
Was waren denn bei Ihnen beiden jeweils die frühesten Geschichten, mit denen Sie als Kinder jeweils die Welt erfasst haben?
Frau Hansen, wollen Sie anfangen? Dann kann ich noch ein bisschen nachdenken.
Ich hatte auch gerade gehofft, Sie fangen vielleicht an. Aber ich glaube, ich muss gar nicht so lange nachdenken, weil es tatsächlich in meinem Leben vielleicht auch die biblischen Geschichten waren, die zuerst da waren. Wir hatten in unserem Dorf eine Sonntagsschule. Das heißt, es war eine Familie, es waren Baptisten, die privat in ihren Räumen jeden Sonntag für die Kinder des Dorfes eine Art Gottesdienst angeboten haben. Und wir waren da also bei Tante Emma und Onkel Andreas. Und Onkel Andreas hat immer die Geschichten aus der Bibel vorgelesen und hat auf dem Harmonium gespielt und mit uns gesungen. Und diese biblischen Geschichten, die gehören zu dem ersten Schatz, den ich habe. Ungefähr, ich schätze noch vor den Geschichten, die ich dann selbst gelesen habe, Astrid Lindgren und so weiter. Aber ich glaube, dass diese biblischen Geschichten meine ersten waren.
Ja, also natürlich, die Bibel spielte auch bei mir im Leben eine wichtige Rolle eigentlich von Kind an. Aber es waren dann auch, vielleicht sind das jetzt typische Klischees, für mich waren also ganz wichtig, also Karl May und so Weltraumromane, also mit Raumschiffen und so weiter, die wurden dann auch nachgebaut, mit Legosteinen und so weiter und nachgespielt. Das gehörte dann auch dazu. Also wir sind bei uns zu Hause wirklich auch mit Büchern aufgewachsen, weil mein Patenonkel Buchhändler war und dann auch immer Bücher mit nach Hause gebracht hat, sodass eigentlich auch das Spektrum relativ breit war. Da gab es diese wunderbaren Was ist was Bücher. Oh ja. Also so, daran kann ich mich noch gut erinnern. Also insofern waren wir relativ breit aufgestellt, aber es gab tatsächlich so einen gewissen Schwerpunkt, wenn ich mal die frommen Sachen wegnehme, so in Richtung Western und Weltraum.
Weltraum fand ich auch interessant. Noch interessanter war für mich tatsächlich als Kind schon die Tiefsee. Also einer meiner ersten Berufswünsche war tatsächlich Tiefseeforscherin. Dann habe ich angefangen, mich wirklich sehr zu gruseln vor der Tiefsee, als ich wirklich gut schwimmen konnte und oft in der Nordsee war, dass ich dachte, oh Himmel, was ist da wohl unter mir? Dann hat es nachgelassen. Aber diesen Forscherdrang, den erinnere ich aus der Kindheit auch.
Frau Hansen, ein berühmter und auch norddeutscher Kollege von Ihnen, Sigrid Lenz, sagte, ich bekenne, ich brauche Geschichten, um die Welt zu verstehen. Wenn Sie Bücher schreiben und daran Geschichten erzählen, was möchten Sie verstehbar machen?
Hauptsächlich, glaube ich, die Beziehung der Menschen untereinander. Und ich glaube, ich möchte irgendwie begreifbar oder vielleicht auch erträglich machen, die Einsamkeit des einzelnen Menschen. Wir sind ja doch, auch wenn wir sehr gut vernetzt sind und behütet sind und wenn wir aufgehoben sind in Familie und Freundeskreis, wir sind letztlich alle allein. Und ich glaube, dass das meine Figuren alle beschäftigt in irgendeiner Weise und damit dann eben auch mich. Also wie überwinden wir sozusagen die uns vielleicht angeborene Einsamkeit, ja.
Bischof Kohlgraf, haben Sie das Gefühl, den Eindruck, Sie verstehen durch Geschichten, die Sie lesen, dann tatsächlich die Welt besser, wie jetzt das, was Frau Hansen gesagt hat, zum Beispiel soziale Beziehungen oder Erfahrungen wie Einsamkeit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich tauche gerne auch in Bücher ein. Manchmal fehlt mir jetzt ein bisschen die Zeit zum Lesen und zum Eintauchen. In so ein Buch eintauchen kann man nicht mal in einer Viertelstunde hier, einer Viertelstunde dort, sondern dann braucht man wirklich auch Zeit. Und das unterscheidet ein Buch, glaube ich, auch noch einmal von einem Film, weil die Bilder im Kopf viel, viel offener sind. Das heißt, man kann mit den Bildern im Kopf viel, viel offener eintauchen. Und ich habe Altes Land gelesen zum Beispiel. Ich habe dann eigene Bilder im Kopf, wo ich vielleicht enttäuscht wäre, wenn ich dann einen Film sehe und denke, nee, das sind eigentlich gar nicht meine Bilder. Also insofern beschäftige ich mich mit Geschichten. Es gibt natürlich auch Bücher, wo ich mich nicht wiederfinde. Und es gibt auch Bücher, die mich langweilen. Das darf ich auch sagen.
Welche Geschichten uns ansprechen, hängt ja vielleicht auch damit zusammen, wo wir sozusagen verortet sind. Frau Hansen, Sie schreiben viel über die See, sind in Norddeutschland geboren, leben in Husum, kommen viel herum und sind ja jetzt auch gerade die Stadtschreiberin von Mainz, erleben also damit einen völlig anderen Ort. Wo verorten Sie sich?
Ich glaube, bislang jedenfalls, muss ja immer sagen, bislang immer im Norden, tatsächlich im Norden Deutschlands. Und ich weiß gar nicht, ob das Absicht ist oder Zufall. Ich habe jetzt 3 Bücher geschrieben, die alle hier oben spielen. Offenbar ist diese Landschaft eine Landschaft, mit der ich mich immer noch auseinandersetzen will oder möchte oder kann, an der ich mich ein bisschen abarbeiten kann. Ich glaube aber vor allem auch, dass meine Erzählorte eben nicht die Metropolen sind und nicht das Urbane. Und das ist offensichtlich immer noch ungewöhnlich, sonst würden meine Bücher nicht, wie in den ersten beiden Fällen, als Dorfromane bezeichnet. Offensichtlich ist der Schauplatz Dorf als ganz normaler Schauplatz eines Romans immer noch erklärungsbedürftig.
Bischof Kohlgraf, wo gehören Sie hin?
Also ich bin eigentlich von Geburt her Städter, bin in Köln groß geworden, lebe jetzt in Mainz, war zwischendurch 5 Jahre Bewohner eines Dorfes in Rheinhessen und habe mich da zunehmend sehr wohl gefühlt. Das muss ich auch sagen. Auch das Dorfleben hat erhebliche Vorzüge. Es hat beides seine Vorteile. Für mich würde ich aber insgesamt sagen, bin ich eher Städter als Dörfler.
Frau Hansen, bei der Sprache in Ihren Büchern fällt auf, Sie verwenden ab und zu Dialekt, Plattdeutsch, und Sie gebrauchen einen klaren Wortschatz, bauen schnörkellose Sätze, sehr verständlich. Darüber hinaus sprechen Sie auch im Zusammenhang mit Ihrem aktuellen Buch zur See von einem Sprachrhythmus, den Sie gern verwirklichen wollten. Versuchen Sie doch mal bitte, das für uns zu beschreiben, wie dieser Sprachrhythmus aussieht.
Ich habe das Gefühl, es ist wie vielleicht, wenn jemand ein Musikstück komponiert, dass ich beim Schreiben eines Romans zuerst die Tonart finden muss, in der ich das Buch komponiere. Und meine Erfahrung ist, dass jeder Roman seinen eigenen Ton braucht. Und an dem Ton für zu sehen habe ich besonders lang gearbeitet, weil mir etwas vorschwebte, das eine gewisse Balladenhaftigkeit und Liedhaftigkeit hatte, so eine Art Ode oder vielleicht auch Anti-Ode an die See. Das heißt, ich habe versucht, sehr stark rhythmisch zu schreiben. Mir wurde jetzt von einer Lehrerin geschrieben, dass ich jambisch schriebe. Das kann sein. Oder irgendjemand schrieb, es sei ein Art Shakespeare'scher Blankvers. Ich weiß es nicht. Ich mache das nicht bewusst oder nicht nach irgendwelchen strukturellen Kriterien, sondern nach einem gewissen Klang, den ich im Ohr habe und den ich versuche dann umzusetzen. Also es ging mir darum, die Bewegung der See, diese ganze Landschaft, die ich da beschreibe in dem Roman zur See, ist eine, die ständig in Bewegung ist, die wo nichts statisch ist, die immer fließt. Und das habe ich versucht, in der Sprache abzubilden.
Welche Anforderungen stellen Sie denn überhaupt an Ihre Sprache?
Die Klarheit ist eine ganz wichtige. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, Dinge so kompliziert auszudrücken, oder andersrum. Ich glaube und fände es schön, wenn meine Bücher auch gelesen werden können von Leuten, die kein Abitur haben zum Beispiel oder die sonst nicht viel lesen. Und erfreulicherweise bekomme ich oft Briefe, wo mir das gesagt wird. Ich habe bei Mittagsstunde sehr viele Briefe von Landwirten bekommen, die gesagt haben, ich lese sonst keine Romane, aber ich habe ihr Buch gelesen. Das freut mich sehr. Ich glaube, dass das auch eine Aufgabe sein kann von Literatur. Das muss nicht jeder Autor, nicht jede Autorin machen, aber für mich ist es ein Anliegen, schon auch eine große Klarheit zu sein, eine Nachvollziehbarkeit, also eine freigeräumte Sprache. Das ist es, was ich anstrebe.
Bischof Kohlgraf, muss ein Buch leicht lesbar sein, was Sie gern zur Hand nehmen?
Ja, also leicht lesbar muss es nicht unbedingt sein. Es ist natürlich auch die Frage, welche Gattung ein Buch hat. Also ich selber habe mal irgendwann eine Doktorarbeit geschrieben, da beschrieb auch der Professor meine Sprache als schnörkellos. Und trotzdem, glaube ich, hat diese Arbeit ein anderes Ziel als die Bücher von Frau Hansen. Da geht es nicht darum, in eine bestimmte Geschichte einzutauchen oder Bildwelt einzutauchen. Also ich kann auch mit komplizierter Sprache umgehen, aber es gibt natürlich eine Manieriertheit der Sprache, wo man den Eindruck hat, da hat jemand das System, also etwas besonders kompliziert verkaufen zu wollen. Das muss dann auch nicht sein. Auch das, darin kann man sich gefallen. Und deswegen, ich möchte mich, wenn ich dann wirklich einen Roman lese, auch einen guten Roman, ich möchte mich nicht allein sozusagen, oder ich möchte meine Energie nicht da rein investieren, jeden Satz dreimal lesen zu müssen, um zu verstehen, was gesagt ist. Das sage ich auch sehr deutlich.
Ich glaube, das ist in jeder Kunst, nicht nur in der Literatur, sondern in der Musik vielleicht genauso wie in der Bildhauerei oder in der Malerei. Es geht eigentlich immer um Reduktion. Das heißt, auf die Reduktion auf das Wesentliche. Und das ist das, was ich anstrebe in meinen Texten zum Beispiel. Etwas, was nicht mehr weiter reduzierbar ist, so dass ich muss das Gefühl haben, alles, was wirklich weg kann, alles, was freigeräumt werden muss, in dieser klaren Form, die ich haben will, muss ich entfernt haben. Also es hat viel mit Reduktion zu tun.
Ich erinnere mich noch an sehr unangenehme Gespräche mit meinem Doktorvater, der ein Münsterländer ist und auch da sehr klare Vorstellungen hatte. Der fragte dann schon einmal, wenn er so Passagen gelesen hat, ja, was wollen Sie denn sagen? Und dann habe ich ihm das erklärt und dann sagt er, dann schreiben Sie das bitte auch so. Ja, und das war für mich eine gute Schule.
Kommt mir bekannt vor, also meine Doktorarbeit war die kürzeste, glaube ich, der gesamten Fakultät. Also ich hatte schon immer ein bisschen das Bedürfnis, Dinge kurz zu fassen und diesen großen Impuls, Sachen zu streichen. Es war sehr, sehr dünn.
Ja,
Frau Hansen, Sie haben ja in Sprachwissenschaft promoviert, haben sich ja zum einen mit vielen Sprachen beschäftigt, auch mit kleinen Sprachen sozusagen, haben sich der Sprache aber eben einerseits über die Sprachwissenschaft genähert und andererseits dann über die Literatur. Ich habe mal einen klugen Mann gesprochen, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, einen sportbegabten jungen Menschen nicht nur als Trainer zu begleiten, sondern auch als Mentor. Und der empfahl dem jungen Mann in bestimmten Momenten Bücher. Jetzt mal als Beispiel, wenn der junge Mann unter Liebeskummer litt, dann hat der Mentor darauf verzichtet, ihm jetzt irgendwelche altklugen Worte, Ratschläge mitzugeben, sondern hat ihm dann Romane in die Hand gedrückt, die ihm selbst in so einer Situation viel wert waren. Also Literatur, Worte, Geschichten können offenbar schwer Fassbares, vielleicht auch Unaussprechliches ausdrücken und erfahrbar machen. Frau Hansen, was ist im Leben so etwas Unaussprechliches für Sie, wofür Sie in Ihrer Schreibarbeit nach Worten suchen?
Na, das Unaussprechliche kann man ja auf zwei Arten deuten. Man kann sagen, unaussprechlich ist das, was, worüber wir nicht sprechen können, aus vielleicht psychischen Gründen, weil es zu uns zu nahe kommt oder weil es zu geheim ist oder zu schmerzhaft ist. Und dann glaube ich, dass man darüber auch schweigen darf. Ich bin eine große Verfechterin des Schweigens. Ich glaube nicht, dass man alles bereden muss und ich glaube auch nicht daran, an die Heilkraft des Wortes in jedem Falle. Ich glaube, dass Dinge verschwiegen werden dürfen. Und dann hat das Unaussprechliche noch eine andere Bedeutung für mich, nämlich das, was man nicht sagen kann, weil man nicht auf diesen Punkt kommt. Und da sehe ich eine große Funktion der Literatur in der Verdichtung. Ich habe mehrfach erlebt, dass bei Mittagsstunden Leute mir gesagt haben, danke, dass du das geschrieben hast. Es ist meine Geschichte, ich konnte es nicht sagen. Und ich glaube, dass Literatur auch darin eine Aufgabe hat, das zu sagen, das so zu verdichten, Dinge und Gedanken zusammenzuführen und dann eine Geschichte so zu verdichten, dass das Unaussprechliche ausgesprochen wird.
Wie machen Sie das?
Indem ich tatsächlich von Anfang an weiß, welche Fragen ich stellen muss und ich übersetze diese Fragen praktisch in Romanhandlung. Das heißt, ich suche mir Figuren und überlege, was diese Figur tun muss, um diesen Gedanken oder diese Frage dann durchspielen zu können in einem Roman. Also ich glaube, dass dieses das verdichtende Element an Literatur, dass das genau dafür da ist, dass schwer aussprechbare oder das schwer fassbare dann zu bündeln und auszudrücken.
Bischof Kohlgraf, was ist für Sie unaussprechlich?
Auch die Wirklichkeit Gottes ist ein Stück unaussprechlich. Es gibt eine theologische Tradition, die sogenannte negative Theologie, die sagt, man kann über Gott nichts aussagen. Und dennoch gibt es in der biblischen Tradition ja auch die Aussage, dass Gott selber Wort ist und sich selber ausspricht. Das heißt, Gott spricht zu uns Menschen, aber weniger in Sätzen, als dass er Person wird. Also wir werden Weihnachten feiern, Gott wird Mensch. Und das heißt, das, was Gott über sich aussagt, ereignet sich in Beziehung, in Begegnung. Und da werde ich immer mit meinen Worten auch an die Grenze kommen und dennoch glaube ich, dass ich über Gott etwas sagen darf. Nur immer mit dem Hinweis, wir bleiben immer sozusagen hinter der Wirklichkeit zurück.
Die eine Möglichkeit ist etwas, das treffende Wort sozusagen zu suchen. Das andere ist das, was Sie eben schon angesprochen haben, Frau Hansen, die Suche nach dem treffenden Weglassen von Worten, sodass es diese Leerstellen gibt, die quasi zusätzlichen Raum lassen fürs Kopfkino, das aber auch Herz und Seele bewegt. Worum ringen Sie mehr, Frau Hansen? Um die Worte, die Sie verwenden oder um die Worte, die Sie weglassen?
Mir fällt das Weglassen relativ leicht und mir fällt das Finden der richtigen Worte sehr schwer. Deswegen brauche ich für meine Bücher sehr lange und fühle mich manchmal wie in so einem Bergwerk. Also ich schürfe und hin und wieder finde ich Gold, aber da muss ganz viel Geröll erst weggeräumt werden, ganz viel Gestein.
Ja, es gibt ja auch in der christlichen Gebetstradition die Bedeutung des Schweigens, des Hörens. Also Gebet ist ja, oder Gebetskultur ist ja nicht nur Reden. Das wird ja oft so gedacht, sondern es gibt ja auch das Sitzen in die Stille hören, auch das Schweigen Gottes aushalten. Ich halte das für einen sehr wichtigen Gedanken, weil oft natürlich unsere Liturgie oder die Art und Weise, wie wir beten lernen, mehr darin besteht, dass wir Texte aufsagen, also dem lieben Gott im Grunde fromme Texte vortragen, als dass wir einfach mal still werden und sagen, jetzt höre ich mal in die Stille hinein und schaue mal, was da passiert. Das ist etwas, das gebe ich zu, was auch mir manchmal schwerfällt.
Das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, Herr Bischof Kohlgraf, ist ja so eine Erfahrung aus der christlichen Mystik. Und passend dazu ist es so, dass ja in der Heiligen Schrift wir auch schon in ganz alten Erzählungen finden, einerseits das Hören und andererseits auch, dass Worte sozusagen in sich selbst bewegen. Zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte heißt es bei Lukas nach dem Besuch der Hirten an der Krippe, Maria bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und es gibt auch Christinnen und Christen, die ein Wort oder einen Satz sich immer wieder vor Augen führen beziehungsweise im Herzen bewegen. Da gibt es diesen ziemlich kuriosen Begriff in der christlichen Mystik, dieses Wiederkäuen, lateinisch ruminare, und ruminatio bedeutet also genau das. Ich nehme mir so ein Wort oder einen einzelnen Satz aus der Heiligen Schrift und lerne es vielleicht sogar auswendig und wiederhole es im Laufe des Tages quasi, also werde es wieder käuen, um es so in meinem Herzen zu bewegen. Machen Sie das auch, Bischof Kohlgraf?
Also bei Maria im Lukas-Evangelium kommt das ja sogar mehrfach vor. Also was ich tue, ich lese halt am Vorabend oder am Morgen das Tagesevangelium, was in der Liturgie dran ist, und irgendeinen Satz, der mir auffällt, schreibe ich auf ein Stück Papier und stecke es in die Hosentasche. Das heißt also, immer wenn ich in die Tasche fasse, denke ich, ach, guck mal an. Also dann geht mir dieses Wort nochmal durch den Kopf. Das ist so eine alte Übung, die uns unser geistlicher Begleiter damals im Priesterseminar ans Herz gelegt hat und die ich seitdem mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch tue. Es klappt nicht jeden Tag, aber immer wieder.
Und beschreiben Sie bitte noch, was das bewirkt.
Das bewirkt, dass ich vielleicht im Laufe des Tages aufgrund von Begegnungen, aufgrund von Erfahrungen, die ich an diesem Tag mache, dieses Wort noch einmal anders lese. Das kann sein, dass mir manchmal am Morgen ein Wort gar nicht so wahnsinnig viel sagt. Aber dass ich sage, ja gut, dieser Satz sticht dir ins Auge, der ist zentral. Ich schreibe den auf Papier. Und dann gibt es von mir aus eine erfreuliche Begegnung oder auch eine unerfreuliche Begegnung oder eine herausfordernde Begegnung. Und wenn ich dann diesen Satz lese, dann, dann habe ich irgendwo entweder Trost oder Herausforderung, oder ich sage, im Moment sagt mir dieser Satz immer noch nichts, und dann ärgert mich das.
Frau Hansen, ist das bei Ihnen auch so, dass Sie quasi Worte in Ihrem Herzen bewegen?
Das ist auf jeden Fall so. Ich muss jetzt gerade an eine Geschichte denken, die mir in Mainz passiert ist vor ein paar Tagen, als ich eine Lesung hatte. Da kam hinterher ein sehr netter Herr und hat mir ein paar Gedichte für mein Portemonnaie gegeben. Also die hatte er ausgedruckt und dann so kleine Texte, unter anderem das sehr berühmte von Hilde Domin, wo sie schreibt, im Leben wie ein Vogel die Hand hinhalten. Und diese Zettel, diese kleinen Gedichte, die habe ich jetzt in meinem Portemonnaie und nehme sie immer wieder raus und kann deswegen sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen, Herr Kohlgraf. Ich glaube, dass man Sätze immer wieder anders liest und auch Worte immer wieder anders versteht. So geht es einem mit Büchern ja auch. Wenn ich habe ein Buch, das ich immer und immer und immer wieder lese. Bei mir sind das Buddenbrooks, das ich alle paar Jahre lesen muss und jetzt auch gerade wieder lese. Und ich lese es jedes Mal vollkommen anders, weil ich eine andere bin, natürlich. Das Buch bleibt gleich, aber ich ändere mich und deswegen ist das Buch für mich auch wieder neu. Und ich glaube, dass auf diesem Text oder auf Sätzen oder Wörtern herumkauen oder dieses Wiederkäuen, dass das eine sehr wichtige und vielleicht auch was urmenschliche Sache ist.
Also ich höre, dass Sie auch Thomas Mann schätzen.
Das tue ich ja.
Ja, ich habe mich mal mehrfach durch den Josefsroman gearbeitet, die Verbände.
Oh, Respekt. Respekt.
Ja, und ich habe auch einen guten Freund, der den auch sehr schätzt, gerade auch den Josefsroman oder Dr. Faustus, aber hier den Josefsroman, und der so gesagt hat, also Eigentlich hat Thomas Mann den biblischen Text viel, viel besser verstanden, wahrscheinlich als der biblische Autor, weil natürlich er aus dieser relativ kurzen Josefsgeschichte, die paar Kapitel im Buch Genesis, dann doch einen vierbändigen Roman macht mit sehr, sehr viel Ironie und auch historischer Forschung. Also der hat ja viele Jahre an diesem Roman gearbeitet.
Oh ja. Mhm.
Und auch da geht es mir wirklich so, wenn ich den lese, ich habe ihn auch mal als Hörbuch gehört, dass man immer wieder neue Details entdeckt, wo man denkt, mein Gott, also was der alles da reingebaut hat.
Bischof Kohlgraf, Sie haben gerade die Frage angesprochen, der Deutung der Bibel, aber auch des Verstehens der biblischen Texte. Gerade bei der Bibel scheint es aber auch so zu sein, dass sie Menschen gar nicht mehr anzusprechen scheint. Liegt das auch an der Sprache? Gibt es da ein Verständnisproblem heute?
Also ich bin ja auch im Aufsichtsrat oder im Vorstand des katholischen Bibelwerks in Stuttgart. Wir hatten jetzt vor einigen Monaten mal eine Tagung, wo auch über Kinderbibeln gesprochen wurde. Und da hat mich doch sehr nachdenklich gemacht, dass dort so die Rückmeldung kam, manchmal auch von Kommunionkindereltern, dass sie kaum noch in der Lage sind, als Erwachsene die Kinderbibeln zu verstehen. Und das liegt, glaube ich, nicht an der Sprache, sondern ich glaube, dass da eher der generelle Zugang zu der Gattung dieser Texte ist. Ich kann diese, etwa wenn ich dann bei Adam und Eva anfange vorne, ich kann das natürlich lesen als ein schönes Märchen, aber spricht es mich dann an, bringt es mich weiter. Aber dieses Grundverständnis, dass diese Texte, wir haben über Erfahrung gesprochen, dass diese Texte ja ein Grundverständnis von Menschen ins Wort bringen, eine Erfahrung mit der Welt, eine Erfahrung mit anderen Menschen, eine Erfahrung mit Schuld, eine Erfahrung mit Sexualität. Also viele Themen, die dort eine Rolle spielen und zur Sprache kommen. Und so einem Text nähere ich mich nicht, indem ich ihn als historischen Text, rein historischen Text lese oder als sozusagen eine Märchenstunde, sondern dass ich versuche, in diesen Text hineinzutauchen und mich in diese Welt hineinzugeben, in die dieser Text steht. Ich glaube, da haben wir auch als Kirche, ich würde mal so einen Begriff bringen, wir haben auch einen Auftrag einer kulturellen Diakonie, würde ich mal sagen. Also Menschen zu helfen, ihre eigene Kultur, ihre eigene Herkunft besser zu verstehen. Und dazu gehören natürlich biblische Texte. Also ich glaube, wir müssen in der Verkündigung oft sehr einfach ansetzen. Vielleicht verkündigen wir manchmal noch viel zu kompliziert.
Ich frage mich manchmal, ob die Texte vielleicht wirklich viel weniger wichtig sind für die Menschen, als die Art, wie diese Texte ihnen erzählt und erklärt werden. Also wenn ich an meine Kindheitserfahrung mit Tante Emma und Onkel Andreas denke, ich glaube, gelesen hätte ich diese Geschichten selbst nicht. Aber sie haben sie mir erzählt, sie haben sie vorgelesen, dann hat er Pausen gemacht, dann hat er gesagt, was haben wir da jetzt gerade gesehen? Das Land Kanaan, wie stellt ihr euch das vor? Oder wie habt ihr das? Das war ein alter Bauer, der war Landwirt in meinem Dorf, aber der hat uns diese Geschichten so erzählt, dass wir sie faszinierend fanden. Also brauchen wir vielleicht immer so kulturelle Übersetzer, Menschen, die dieses geschriebene Wort in gesprochenes Wort umwandeln. Ich glaube, dass das, ich könnte mir vorstellen, dass das eine große Aufgabe ist.
Also das war für mich eine der ganz prägenden Kindheitserfahrungen in der Liturgie, dass wir einen Pfarrer hatten, der unheimlich spannend biblische Geschichten erzählen konnte in der Predigt. Und dass der dann oft an der spannendsten Stelle aufhörte und gesagt hat, den Rest erzähle ich euch nächsten Sonntag. Das hat mich dann ehrlich gesagt immer etwas geärgert, weil ich gedacht habe, jetzt will ich auch wissen, wie es weitergeht. Aber das sind natürlich schon so ganz gute Methoden, wenn jemand wirklich gut erzählen kann. Ja.
Was können Sie dafür tun, Bischof Kohlgraf, dass so etwas praktiziert wird?
Ich glaube, dass wir viele Seelsorgerinnen und Seelsorger haben, die das auch beherrschen. Also ich denke, viele, die auch in den Schulen arbeiten als Religionslehrer, die beherrschen so etwas schon. Deswegen will ich das auch nicht kleinreden, aber ich glaube, wir müssen auch nochmal, also für Erwachsene, aber auch vielleicht für Jugendliche, ältere Jugendliche, Methoden finden, wirklich auch biblische Texte zu erschließen als Erfahrungstexte. Also das ist so meine Erfahrung als Religionslehrer, die ich ja lange gemacht habe. Sobald man dann sagte, so, ich habe hier eine tolle biblische Geschichte für euch, kam meistens keine Begeisterung hoch. Also das würde ich mir wünschen, dass uns das gelingt.
Frau Hansen, Ihr Ziel ist es, haben Sie eben gesagt, viele Menschen zu erreichen, und das gelingt Ihnen, dieses Ziel. Ihre Romane sind ja Bestseller. Das kann ja auch einen ganz schönen Druck aufbauen. Kennen Sie die als Autorin, die ständig auf der Suche ist nach dem treffenden Wort, nach der treffenden Geschichte, die Angst vor dem weißen Blatt?
Die kenne ich sehr gut. Ich glaube auch übrigens, dass vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt vorhin. Es geht mir nicht darum, möglichst viele Menschen zu erreichen. Das ist gar nicht der Impuls, wenn ich anfange zu schreiben. Am Anfang schreibe ich tatsächlich, um mir praktisch etwas zu erklären oder um eine Frage zu klären. Aber ich will das auf eine klare Art und Weise tun, auf eine nachvollziehbare. An diese Auswirkungen, also dass das irgendwann ein Buch sein wird und das irgendwann in den Läden stehen wird, dann gibt es einen Klappentext und dann werden Leute das vielleicht kaufen und darüber sprechen oder darüber schreiben, darf ich beim Schreiben überhaupt nicht denken, sonst könnte ich kein Wort mehr schreiben. Und diese Angst vor dem weißen Papier kenne ich sehr gut, weil ich sehr, sehr viel Zeit auch vor einer weißen Wand verbringe und darauf starre. Und meine Erfahrung ist, dass man dann nicht aufstehen darf, sondern einfach weiter sitzen muss oder warten muss, bis es kommt. Tatsächlich ist es auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich setze mich hin und schaffe einen Roman, sondern es glückt mir oder es hat, deswegen finde ich dieses Hilde-Domin-Bild so schön von diesem Leben, in dem man wie ein Vogel die Hand hinhalten muss. So ähnlich ist es in der Literatur auch. Ich warte und sitze ganz still, bis der Vogel kommt.
Und ist der Vogel schon gekommen, was jetzt Ihren künftigen Roman betrifft? Was möchten Sie im kommenden Roman erzählen?
Der kann nicht kommen im Moment, weil ich die Hand einfach nicht stillhalte. Ich bin ständig unterwegs. Ich habe so viel um die Ohren. Ich hatte diesen Film, diese große Filmwelle gerade. Dann ist dieses Stadtschreiberinnenamt, so schön es ist, aber es ist auch keins, in dem ich still sitze und die Hand hinhalte, sondern ich bin auf Achse. Aber es kommen wieder andere Zeiten. Und dann hoffe ich, dass da noch ein Stoff in mir schlummert, der vielleicht erfragt und erzählt werden möchte.
Zu guter Letzt möchte ich Ihnen gern noch eine kleine sportliche Aufgabe auftragen, da Sie ja beide gern mit Worten arbeiten. Welches Wort sollten wir Ihrer Meinung nach viel öfter in unserer Sprache gebrauchen, Frau Hansen?
Oh, da fallen mir jetzt nur plattdeutsche Wörter an, aber ich weiß nicht, ob jemand außer mir die gerne verwenden möchte.
Nur zu. Welche plattdeutschen Wörter?
Es gibt ein paar plattdeutsche Wörter, die wie viele Dialektwörter am Aussterben sind. Und mir ist neulich eins eingefallen, das ich sehr liebe, das ist das Wort Nüsselprim. Nüsselprim ist ein Mensch, der sehr langsam und umständlich und verträumt Dinge tut und damit seine Umgebung ein bisschen in den Wahnsinn treibt, ein Nüsselprim. Und ich finde, es sollte eigentlich erstens viel mehr Nüsselprims geben und dann sollte man es öfter sagen.
Und fällt Ihnen noch ein hochdeutsches Wort ein?
Vielleicht, Herr Kohlraff, können Sie erst mal, dann kann ich in der Zeit mal überlegen.
Also angesichts der weltpolitischen und auch großkirchlichen Wetterlage würde ich mir mehr Versöhnung wünschen. Und Barmherzigkeit im Umgang miteinander.
Und Gnade, auch und Gnade, im Umgang miteinander. Ja. Dann würde ich Gnade nehmen, ja.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für diese schönen, anregenden, treffenden Worte, die Sie gefunden haben. Ja, das war unser Podcast zum Thema Auf der Suche nach dem treffenden Wort. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Dörte-Hansen.
Danke Ihnen.
Ich danke Frau Anja Schneider und auch von mir ein Dank an Dörte-Hansen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke an Sie beide.
Herzlichen Dank allen, die uns zugehört haben. Wenn Sie Anregungen zum Lesen bekommen haben, vielleicht zur Heiligen Schrift, vielleicht zu Thomas Mann, aber bestimmt in jedem Fall zu Büchern von Dörte Hansen, wünschen wir Ihnen viel Spaß dabei. Und wenn Sie mit Freude wieder unseren Podcast hören, dann freuen wir uns auch sehr. Mitte Januar ist die nächste Folge online. Eine gute Zeit. Bis bald.
Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.